Der Weserstrand, die Talkshow des Weserkurier, geht in die neue Saison. In der ersten Folge des Jahres 2020 war Bremens Bürgermeisterin und Bau-, Umwelt- und Verkehrssenatorin Maike Schäfer von den Grünen zu Gast. Mit ihr sprach Moderatorin Bärbel Schäfer unter anderem über Klimakiller und Klimarettung, Bremens Verkehrsprobleme, engagierte Bürgerinitiativen, sozialen Wohnungsbau, Imkerei, die Grünen-Bundesspitze mit Annalena Baerbock und Robert Habeck und über vieles mehr. Hören Sie hier den Talk in voller Länge.
Weserstrand-Talk im Jahre 2020. Und mein Gast, den ich mir heute eingeladen habe, sagt von sich selbst, ich bin ein absoluter Outdoor-Typ. Und vielleicht erwartet man das auch jemanden, der bei Bündnis 90 Die Grüne so aktiv ist. Und als Senatorin hat sie natürlich enorm viel Verantwortung für die unterschiedlichen Ressorts: Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau. Und dann haben wir uns gedacht, wenn dann jemand gar nicht mehr so häufig zu seinem Bienenvolk kommt oder die Leidenschaft leben kann, zu segeln und auf dem Wasser zu sein, dann holen wir sie mal raus aus all den Sitzungen, aus all den Plenarsälen, heute auf die Ozeaner hier im Weserstrand-Talk. Freuen Sie sich mit mir gemeinsam auf Dr. Maike Schäfer. Hallo, hallo Frau Schäfer. Schütteln Sie noch Hände? Schütteln Sie noch Hände? Ja. Ja, muss man ja eigentlich fragen. Jetzt wackelt mein Stuhl hier schon. Es gibt immer so einen kleinen Moment der Irritation jetzt, wenn man jemanden begrüßt. Handschütteln, umarmen oder nicht? Wie regeln Sie das? Sie sind ja auch ganz viel unterwegs auf Veranstaltungen und in der Öffentlichkeit.
Genau, also es ist im Moment immer...
Warte, ich muss mich sofort desinfizieren.
Nein, das ist im Moment wirklich immer so ein irritierender Moment. Ja. Üblicherweise schüttelt man ja die Hände. Und,
wann jetzt, entscheiden Sie, ob Sie handschütteln, umarmen oder küssen?
Also ich schüttel, küssen kommt drauf an, wer mir entgegensteht. Nein, im Ernst, üblicherweise schüttel ich immer noch die Hand. Ja. Wir haben selber gerade Hygienevorschriften nochmal an alle Mitarbeiter geschickt, die eigentlich sagen, nicht mehr Hände schütteln. Aber ich frage vorher. Ja, okay. Also ich bin eigentlich immer noch in diesem Modus, mache aber eine Vollbremsung und sage, ich schüttel eigentlich noch, aber wie machen Sie es denn? Oder heute in einer großen Runde, ich hatte alle Ortsamtsleiter da, dann meinte ich einer, üblicherweise schüttelt man ja heute keine Hand mehr und alle, ach egal. Und dann haben wir alle munter die Hand geschüttelt und gesagt, wir verbringen jetzt sowieso eine Stunde im gleichen Raum. Wenn es einer jetzt schon hat, dann sind wir alle in Quarantäne. Also irgendwie sind wir entspannt.
Ich merke, es ist noch eine leichte Gelassenheit. Macht sich schon ein bisschen doch eine Sorge breit?
Also
Angst und Panik will ich jetzt nicht.
Nee, also ich habe keine Angst und auch keine Panik. Mein Mann hat sich so ein bisschen lustig gemacht über die Hamsterkäufe. Meinte, ja, sind ja auch kaum noch Hamster zu kriegen. Nein, also ich glaube, Angst und Panik ist nicht angesagt. Mhm. Ich war gestern auf einer Veranstaltung, da fehlte die Hälfte. Das fand ich völlig übertrieben. In Bremen haben wir zwar 2 Corona-Fälle, aber nicht. Wir sind noch nicht wie 2 in Italien oder 3. Bei uns im Ressort ist der Krisenstab angesiedelt. Nicht bei mir, sondern im Gesundheitsressort. Aber wir sitzen in einem Haus und ich glaube, es ist angeraten, vorsichtiger zu sein, aber weder gibt es einen Grund für Hamsterkäufe, noch gibt es einen Grund,
panisch zu sein. Also Sie haben noch keine Hamsterkäufe getätigt?
Nein.
Toilettenpapier, Tomaten? Ich glaube, also, alle sagen nein und trotzdem geht man dann heimlich.
Nein, noch nicht mal letztes Wochenende. Letzte Woche Mittwoch war ich dann mal einkaufen und war am Überlegen. Habe dann gedacht, nee, Dosenfutter ist jetzt trotzdem nicht so meins. Ich gestehe aber, ich habe 2 Packungen Spaghetti gekauft und nicht eine.
Ein Mini-Hamsterkauf ist das. Und trotzdem muss man ja sagen, die Wirtschaft wird dann doch schon etwas nervös und fängt an zu leiden. leiden. Also Leipziger Buchmesse ist abgesagt, viele Veranstaltungen. Alle James-Bond-Fans weinen natürlich, weil die Kinopremiere verschoben worden ist. Große Messen, auch im Weserkurier haben wir es heute auf dem Titel. Veranstalter sagen Tagungen ab, also das wird schon Konsequenzen haben, bis auf Fußballfans. Die scheinen ja virenresistent zu sein. Fußballspiele nach wie vor für ihr statt.
Zumindest in Italien, nicht mehr mit Zuschauern. Ich glaube, man muss immer ganz genau abwägen, was sind die richtigen Maßnahmen. Und natürlich muss jeder auch in sich selber reinhorchen, wie sicher fühle ich mich und wo möchte ich hingehen. Also ich freue mich, dass heute hier so viele sind. Was man aber jetzt, glaube ich, am ehesten merkt, ist, wo Logistikketten schon unterbrochen sind. Ich finde, was wir aus dieser Corona-Geschichte lernen können, ist, wie abhängig wir uns gemacht haben von Exporten, zum Beispiel aus Asien. Also wenn man für seinen Laptop keinen Akku im Moment mehr bekommen kann, dann sollte uns das zu denken geben. Aber noch viel mehr gibt mir zu bedenken, wenn wir keine Medikamente bekommen. Und das, finde ich, wäre angebracht, jetzt wirklich wieder zu überlegen, wo können wir es uns nicht mehr leisten, uns abhängig zu machen.
Aber Sie sind ja auch Mitglied der Bremer Landesregierung. Ich gehe also davon aus, dass es auch in der Hansestadt oberste Priorität hat, das Thema Corona.
Genau, es gibt einen Krisenstab, der tagtäglich. Dann gibt es einen erweiterten Stab, da sind aus allen Ressorts die entsprechend benannten Ansprechpartner drin. Und dann gibt es auch noch einen Entscheidungsstab. Da sind wirklich aus allen Ressorts dann zum Beispiel Staatsräte drin. Da geht es um weitreichende Entscheidungen. Also wenn zum Beispiel hier die Schulen geschlossen werden müssten, dann kann
so
man sich vor, so wie in Italien, dann kann das nicht die Entscheidung einer einzelnen Senatorin sein, sondern dann müssen alle im Gesamtsenat die Verantwortung dafür
übernehmen. Aber noch ist ja keine Entwarnung in Sicht. Kann man denn sagen, okay, wir können die Menschen beruhigen oder wir fahren auch alle nur auf Sicht und haben im Grunde gar keine Ahnung, wie groß die ganze Sache wird?
Ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, ja, alles.
Lass mich nicht wundern, das ist Teil des Programms, okay. Dass das Mikro mal hin und her gerückt wird.
Ich glaube, das wäre vermessen zu sagen, Entwarnung, alles easy. Genauso falsch würde ich es eben finden, zu sagen, Panik, Panik. Ich glaube, man muss es von Tag zu Tag bewerten, man muss es ernst nehmen. Deswegen sind wir auch angehalten, wirklich Hygienevorschriften zu verschicken, den Mitarbeitern auch verantwortungsvoll nochmal zu sagen, wie sie sich zu verhalten haben.
Soll ich die Flasche mit rübernehmen zur Bühne?
Wegen mir nicht. Das kommt drauf an, ob sie sich so danach fühlen.
Ich bin auch noch entspannt. Ja, wollen wir rübergehen?
Ja, gerne.
Ich freue mich, dass Sie da sind. Das ist nochmal Ihr Applaus.
Maike
Schäfer, heute unser Gast. Einmal geradeaus und dann links aufs Sofa.
Okay.
Wann war denn eigentlich, Frau Schäfer, vielleicht müssen wir noch mal kurz klarstellen. Vielleicht müssen wir noch mal kurz klarstellen, wir sind weder verwandt noch miteinander verschwägert. Wir sind keine Cousinen, Freundinnen, Nachbarn. Wir arbeiten nicht ehrenamtlich zusammen. Sie schreiben sich auch mit AE, ich mit L. Ist es sowas wie ein westfälisches Dehnungs-E, was vielleicht manche Germanisten hier unter uns wahnsinnig interessiert?
Das ist das erste Mal, dass mich jemand danach fragt. Mit Westfalen habe ich gar nichts zu tun. Also ich kann Ihnen nicht sagen, warum mein Nachname mit AE geschrieben wird, ist traditionell, ja. So steht in meinem Pass. Bin ich somit geboren, hat aber nichts mit Westfalen zu tun, ist vielleicht so die traditionelle Schreibweise.
Wann war denn Ihr Erstkontakt mit der Politik?
Mit der Politik? Also meine Eltern waren immer oder sind auch immer noch sehr politisch. Insofern war mein Kontakt vielleicht beim Mittagessen, Abendessen, Tagesschau mit meinen Eltern gucken. Also Politik spielte schon immer eine Rolle. Ich habe aber mir eigentlich geschworen, meine Eltern sind beide Sozialarbeiter gewesen, in anstrengenden Jobs. Mein Vater Sozialarbeiter immer im Knast, große Justizvollzugsanstalten. Bin sozusagen immer in Knastnähe aufgewachsen.
Also er hat da nicht eingesessen?
Nein, er war der Sozialarbeiter. Und ich hatte mir eigentlich geschworen, nee, mit das ist so anstrengende Jobs und mit vielen Menschen, ich mache mal lieber was mit Natur. Mhm. Dann bin ich ehrlicherweise in die Politik so ein Stückchen weit reingerutscht.
Ist das auch ein bisschen Sozialarbeit?
Ja, inzwischen hat das... inzwischen, also Sozialarbeit würde ich nicht sagen, aber es hat eben ganz viel doch dann mit menschlichem Kontakt zu tun. Für mich ist es eine gute Kombination. Also ich wollte immer was mit Umwelt machen, mit Naturschutz.
Sie sind studierte Biologin.
Ich bin Biologin, genau. Ich wusste das mit 14, dass ich das machen möchte. Also ich habe mich ganz früh schon entschieden. Jetzt mache ich trotzdem ganz viel mit Menschen, habe aber die Möglichkeit trotzdem mit meinem ureigensten Interesse Umweltschutz nach wie vor zu arbeiten. Also es ist eine Kombination aus beiden.
Und haben in dem Amt jetzt auch Macht.
Also ich finde das Wort Macht ja nicht so sexy, ehrlich gesagt. Verantwortung finde ich ehrlich gesagt schöner.
Würde das ein Mann jetzt auch antworten?
Fragen Sie die Männer.
Ich frage Sie jetzt, also... Erfahrungsgemäß.
Ich kenne auch Frauen, die das Wort Macht gerne benutzen oder benutzt haben. Für mich ist Macht immer irgendwie so, ich übe Macht über andere aus. Es ist für mich eher negativ besetzt.
Okay, ich dachte jetzt an das Amt und die Funktion, Dinge für die Macht zu haben, Dinge zu verändern und
klar,
zu bewegen.
Also faktisch ist das so. Verantwortung und Macht vielleicht dann. Aber ja, klar, natürlich bin ich in einer Position, wo man jetzt auch mehr Hebel hat, mehr Instrumente, um wirklich was zu bewegen oder zu verändern.
Braucht man trotzdem noch Geduld für die Politik?
Ja.
Weil viele Bürger haben ja immer das Gefühl, mein Gott, die Mühlen mahlen ja doch sehr langsam. Werden auch Sie manchmal ungeduldig?
Ich bin von Natur aus ein sehr ungeduldiger Mensch.
Wie halten Sie das dann aus?
Training. Nein, das ist wirklich so, dass ich selber auch nach wie vor denke, oh, das könnte alles mal schneller gehen oder ich würde es selber schneller machen oder warum dauert das jetzt schon wieder 3-4 Wochen? So schwer ist es doch nicht. Manchmal verstehe ich aber auch, was dahinter steckt. Also wenn man sich das so einfach vorstellt, nein, man muss ganz viel abklären, abfragen, sich an Richtlinien halten und so weiter. Aber ich bin ein ungeduldiger Mensch und ja, manche Sachen würde ich mir schneller wünschen.
Viele haben mittlerweile Angst, politische Verantwortung zu übernehmen. Wir kennen Hate Speech aus dem Netz. Man kennt es auch in tatsächlichen Begegnungen, natürlich auf Veranstaltungen. Wer im Ehrenamt tätig ist und es nicht hauptpolitisch macht, hat manchmal überhaupt gar keine Lust, die Verantwortung oder sich der Macht dann tatsächlich zu stellen. Wie begeistert man Menschen für Politik?
Ich denke, der Schlüssel für die Begeisterung ist zu zeigen, es ist was Sinnvolles, wofür du dich einsetzen kannst. Du kannst dich für deinen eigenen Stadtteil, für deinen eigenen Kiez oder für deine Interessen einsetzen. Und man kann eben, auch wenn es manchmal lange dauert, etwas bewegen. Also es ist was Sinnvolles und wenn ich was bewegen will, dann kann ich das auch schaffen. Das und es ist auch ein Gemeinschaftsgefühl im Übrigen. Man macht ja nicht für sich alleine und als One-Woman- oder One-Man-Show Politik, sondern man ist ja in der Gemeinschaft. Das finde ich zum Beispiel immer extrem attraktiv.
Das sind jetzt die positiven Punkte. Würden Sie
haben noch positive Fragen.
Ja, wie soll ich begeistern? Ist auch gut. Nein, das ist ja auch richtig. Wie begeistern wir? Aber würden Sie nach all den Jahren, und es sind ja jetzt schon einige, die Sie in unterschiedlichen politischen Funktionen tätig sind für die Grünen, Bündnis 90 Die Grünen, auch sagen, es hinterlässt auch bei mir, bei Maike Schäfer, auch Narben und auch Wunden? Ist auch etwas
dabei? Ja, es gibt schon Begegnungen, die fand ich grenzwertig, zwischenmenschlich. Also in meinem
Freundeskreis. Wollen Sie jetzt drüber reden?
Ja, oder? Klar. Aber den Freundeskreis, den sucht man sich ja selber aus. Ja? Und üblicherweise sind das dann sehr nette Menschen. Man hat ähnliche Interessen, man ist auf einer Wellenlänge. Und das funktioniert. Und alle, die man doof findet, die lädt man nicht zu sich nach Hause ein und verbringt irgendwie noch sein Wochenende mit denen. In der Politik kann man sich das eben nicht aussuchen. Und es gibt schon Leute, die da sitzen und sehr schnell auch mal beleidigend sind. Also wo man denkt, du musst nicht mit mir einer Meinung sein, ist völlig okay, aber Respekt füreinander und auch vielleicht für die andere Meinung oder auch für das Amt oder für die ganze, also ich werde dafür bezahlt. Jemand, der im Beirat saß, weiß ich auch, habe ich selber, es ist ein Ehrenamt. Da verbringen Menschen ihre Freizeit für eine gute Sache. Und das gibt keinem anderen das Recht, dann beleidigend zu sein und zu sagen, ey, ihr habt doch keine Ahnung.
Ist der Ton rauer geworden?
Ja.
Ich finde eindeutiges schon.
Ja.
Kann man das festmachen? Gab es einen Punkt, ja, an dem Sie das festmachen?
Gibt es in der Tat. Es gab schon auch Bürgerproteste, Versammlungen, wo ich auch oben auf dem Podium saß. Man versucht wirklich die Faktenlage zu erklären und einem immer nur Lügner entgegengebrüllt wird. Und das ist etwas, da reagiere ich auch allergisch gegen. Also dieses
Nehmen Sie das dann auch mit nach Hause?
Ja. Oftmals. Also man härtet etwas ab. Ich weiß, als ich angefangen habe, da habe ich mir das noch mehr zu Herzen genommen, weil ich dachte, Mensch, ich bemühe mich, engagiere mich, ich sitze hier in meiner Freizeit, ich schenke euch einen Teil meines Lebens und meiner Zeit. Und warum finden die mich jetzt doof? Oder findet mich einer doof? So, oder,
wie entspannen Sie dann? Wie wird man das wieder los? Was darf ich das fragen, was machen Sie dann, wenn Sie auch mal frei haben? Ich weiß, Sie haben ja eine Regel, so, ich glaube, dass Sie sagen, Wochenende schützig und begrenzte Anzahl von Abenden, weil Sie haben auch einen Sohn, der natürlich auch die Mama dann ganz klar sehen will.
Also,
was sind Hobbys von Ihnen? Wo sagen Sie, da kann ich das auch mal abspülen?
Also so viel Zeit habe ich im Moment jetzt nicht mehr. Ein Hobby ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist das Imkern. Das mache ich mit meiner besten Freundin zusammen. Wir haben jetzt nur noch zwei Völker, steht im Garten, waren mal vier. Und das ist etwas, wo man dann am Wochenende wirklich sich ganz konzentrieren muss auf die Bienenwaben und die Bienen. Und dann hat man keine Zeit, irgendwie so ein Mindspinning.
Also ich habe ja ein bisschen Panik vor Bienen und freue mich immer auf den Sommer, aber mag natürlich gar nicht die Bienen. In Bayern wissen wir, letztes Jahr hat es ja ein riesiges Volksbegehren, eine große Unterschriftenaktion gegeben. Ich glaube mit 1,7 Millionen Unterschriften rettet die Bienen und dieses Imkern macht ihnen einfach Spaß. Also ich hoffe, Sie können mir jetzt ein bisschen die Sorge nehmen vor den Bienen.
Ich lade Sie ein. Ja, also wir gucken mal zusammen rein, genau, in die Bienenstöcke.
Was hat denn, okay, man muss ja auch vom Outfit nicht lange überlegen, es sieht immer gleich aus, ja. Ist so ein bisschen die Burka, ne, was die Imker aufhaben.
Das Netz vor das den Netz, Augen.
Ja. Auf der Straße ist es verboten, aber bei den Imkern ist es noch okay. Und was ist das Plus von Imkern? Erklären Sie mir das wirklich als Laien, weil ich bin Tennisspielerin lange gewesen. Oder was ist der Vorteil von Imker im Vergleich zu Dartspielen oder Tennis spielen, schwimmen.
Also schwimmen finde ich auch gut. Naja, man macht was mit der Natur und man macht was mit Bienen. Man ist draußen, das finde ich eben wichtig. Und
Nein, niemals. Nicht aufsetzen. Ach komm, es war doch gerade. Ihr Bremer, ihr müsst das, weißt du, so ein bisschen wie Karneval im Fasch. Wir reden über Bienen. Ich setze es auf. Ja, genau. Ich biete es Ihnen an. Sie müssen es nicht aufsetzen. Aber wenn Sie Lust haben, dann fühle ich mich wohler mit meiner Bienenpanik.
Okay, also Bienen, wenn Sie jetzt so vor dem Bienenstock stehen würden.
Würden die Bienen das erkennen? Die Bienen erkennen Ihre Völker Sie?
Es gibt da witzigerweise Versuche, dass Bienen bestimmte Sachen wirklich wiedererkennen.
Echt?
Also zum Beispiel Figuren und also ne, Dreieck, Quadrat vor dem Flugloch. Wenn sie jeden Tag so vom Flugloch stehen, vielleicht irgendwann, hey, da ist die Bärbel Schäfer, cool. Ansonsten, glaube ich, wären die jetzt nicht so beeindruckt.
Aber die Bienen Models haben ja schon eine Königin. Jetzt kommen sie ja als zweite Chefin nochmal an und wollen auch die beiden Völker mit ihrer Freundin zusammen dann führen. Hat sich um Bienen kümmern irgendwas auch gemeinsam mit Senatorin sein, Mitarbeiter führen?
Nein.
Kann man nichts übertragen.
Kann man nicht übertragen. Also wir hatten überlegt, ob wir auf den Bienenkasten noch "Wir sind das Volk" draufschreiben.
Aber das ist ja auch so besetzt.
Es kann nur eine geben, also es ist auch äußerst brutal, wenn eine Königin stirbt oder es nicht mehr bringt. Ja, also es geht ja um Eierlegen, ja, um die Nachfolge. Dann wird sie abgestochen und die Bienen züchten sich die nächste.
Das ist so ein bisschen wie in der Politik.
Urwahl, ja. Zum Beispiel. Aber es ist eigentlich nicht vergleichbar, nein.
Aber wenn ich nach Hause komme, dann ist mein Hund
also
da.
Also die Königin ist das schwächste Glied, muss man eigentlich sagen. Ja. Sie kann nicht selber fressen, sie ist eigentlich nur für die Reproduktion da. Mhm.
Und ist ansonsten auf die Versorgung
angewiesen. Von allen anderen angewiesen, ja. Mhm.
Na gut, das ist dann doch nicht so wie in der Politik, da muss man ein bisschen mehr machen. Aber wenn ich nach Hause komme und ich bin jetzt so ein absoluter Hundefan und ich habe immer Hunde gehabt, dann steht da einer an der Tür, der wedelt mit dem Schwanz und freut sich und mit dem kann man Gassi gehen. Ich denke auch, dass der hört, hört natürlich nicht, aber hat man auch einen Bezug zu diesen einzelnen Tieren? Ja nicht, ne?
Nein, also ich kenne jetzt nicht alle 10.000 persönlich mit Namen. Wir hatten überlegt, ob wir den Königinnen Namen geben, Marie Antoinette und so, ja, weil sie ja immer ein schreckliches Ende haben,
stimmt,
werden. Nein, das hat man nicht. Also es ist am Ende ein Volk. Wir sind immer ganz stolz, wenn wir die Königin finden. Sie ist ein bisschen größer, ist aber auch nicht immer einfach. Es geht eigentlich eher darum, sich wirklich um die Bienen zu kümmern. Am Ende möchte man natürlich auch ein bisschen Honig ernten. Wir machen das als Hobby. Wir freuen uns, wenn wir dann wirklich am Ende auch mal ein bisschen Honig bekommen. Das letzte Jahr war sehr erfolgreich.
Wovon hängt das ab?
Das hängt schon davon ab, jetzt zum Beispiel gerade ganz doof, überall blüht es schon, aber es ist zu kalt. Die Bienen fliegen erst bei 12 Grad.
Und also, merken Sie schon, dass die Artenvielfalt abnimmt? Das ist ja ein großes Thema letztendlich. Die Bienen sind der Seismograf für das,
also,
was die Biodiversität...
Genau, wobei man unterscheiden muss, also das, was die Imker haben, ist ja einfach die Honigbiene. Mhm. Die gibt es natürlich in Massen. Gerade Imkerei hat auch gerade so eine Hochsaison, sage ich mal, auch gerade in den Städten. Das ist ja das Verrückte, dass Städte eher als Bienenparadies inzwischen gelten, weil es so unterschiedlich bepflanzt ist. Auf dem platten Land gibt es die Monokulturen, wenn die Rapsblüte durch ist, dann ist da nichts,
genau,
mehr. Ja? Und deswegen,
nicht
also
gut
die,
für die Artenvielfalt,
genau,
die industrielle
deswegen,
Landwirtschaft.
Also die Honigbiene ist, finde ich, jetzt schon etwas, was man unterstützen muss. Aber natürlich geht es vielmehr auch um die Wildbienen, um die Hummeln. Und natürlich, was mir auffällt, vielleicht auch vielen anderen, ist, dass vor allen Dingen auch Schmetterlinge weniger zu sehen sind im Sommer. Ich kann mich erinnern an so einem Sommerflieder, das alles voll war. Und nicht nur der Kohlweißling oder der Zitronenfalter, sondern alles Mögliche, der kleine Fuchs und das Faunauge. Und jetzt freue ich mich im Sommer, wenn ich überhaupt mal einen Schmetterling fliegen sehe. Und da merke ich schon, das ist etwas, was mich alarmiert.
Also großes Thema, Artenvielfalt und das
Absolut.
Sterben der Artenvielfalt, das war ja auch in der Umfrage in Bayern ein großes Thema, stirbt die Biene, sterben wir. Das war ja ein bisschen den Bogen, den Sie geschlagen haben. Darauf können wir vielleicht gleich nochmal eingehen. Ich würde Sie bitten, vielleicht mal einen Löffel zu nehmen und einen Honig zu probieren.
Okay.
Vielleicht fangen wir an, von Ihnen aus gesehen rechts, von mir aus gesehen links, ob Sie den Honig erkennen als Imkerin. Sie müssen jetzt nicht
ich
das ganze
Land...
ich weiß, der Hardcore-Test hier.
Okay.
Ist der eher ein bisschen würziger? Ist der milder? Kommt der vom Autobahnparkplatz?
A1.
Oder von glücklichen
Abfahrt.
Das ist ein Weißtannenhonig.
Ja. Und zwar, also man sieht es an der dunklen Farbe. Tannenhonig ist meistens dunkel.
Ja.
Und etwas würziger. Ist allerdings trotzdem ziemlich süß. Also manchmal hat es noch einen herberen Geschmack.
Ich habe es noch nicht probiert.
Und darf
ich mal.
natürlich.
Dürfen wir doch jetzt auch im Zeitpunkt
von Corona von Honig, ich verrate es jetzt mal, ist ja, also normalerweise ist Honig, Biene fliegt an die Blüte, saugt den Nektar. Ja, ist echt süß, ne? Also es müsste eigentlich ein bisschen für
wie Tannenhonig nach. Wie bei so einem Milkshake von so einer amerikanischen Kette, das, wo man auch die Zuckerkörner
aber,
noch so
schmeckt. Was das ist, ist... ich sag's jetzt mal wirklich so, es ist Blattlaus-Scheiße, ja. Also irgendwie, die Bienen nehmen das, was die Blattläuse
an Zucker... Das ist aber der teuerste Honig auf meiner Liste. Ja, genau,
weil davon gibt's nicht so viel. Ja. Also es, die Bienen nehmen im Prinzip das, was die Blattläuse hinten an Zucker wieder ausscheiden und sammeln das ein. Das
bei ist dem, Tannenhonig. Bei dem, okay.
Gut. Sie macht daraus
die Honig. Die Aktie von Weißtannenhonig also wird sofort in den Keller stürzen. Probieren wir mal den nächsten. Also wir beide...
Das sieht so nach Rapshonig aus.
Ich glaube, da haben wir auch eine schöne Musik zu, die man jetzt mal kurz einspielen könnte. Ich wollte mich übrigens bedanken, dass Sie so ernsthaft mit mir reden, obwohl ich diese bescheuerte Bienenbommel oben drauf habe. Wie nennt man das? Fühler?
Fühler.
Das habe ich ganz häufig auf meinem Toast. Schön mit zerlaufener Butter.
Lindenhonig.
Blütenhonig. Können das alle Linden, alle Blüten sein, oder?
Ja, Blütenhonig ist die bunte Mischung.
Ja.
Genau.
Ist auch nicht ganz so teuer. Okay. Das. Der ist sehr dünn jetzt, hat eine schöne
Farbe.
Ich habe
das Gefühl, ich kann bald gar nichts mehr schmecken.
Oh, meiner tropft jetzt runter. ich darf nicht vorher was sagen. Toll, würzig, intensiv. Ich muss noch mal nachspülen.
Akazie
was
oder
sagt
sowas?
Der Profi, ja? Obstblütenhonig. Und?
Obstblüte, okay.
Ja, was kann denn Ihr Volk? Hat die sich auch spezialisiert auf Weißtanne oder Lindenblüten?
Nee, Entschuldigung, unsere Völker haben sich, sind Blüte. Blüte ist die wilde Mischung. Da kann Lavendel drin sein, alles, was eben in der Umgebung blüht. Man unterscheidet dann eher zwischen der Frühtracht und der Spättracht. Also man kann zweimal hintereinander ernten. Und das eine sind eben die Frühblüher und das andere ist dann, was im Sommer noch so blüht.
Ich glaube, wir brauchen mal ein Handmikrofon für Sie, denn Ihr Mikrofon,
rausche, ne?
Sie rauschen. Das ist der Blütenhonig, mild und cremig, das merkt man aber. Der ist intensiv, schmeckt ihn aber nicht so.
Nee, ist nicht so mein
Was
Ding.
Ist Ihr Favorit?
Ich würde sagen hier, der Obstblüte.
Ja? Der günstige?
Kann sein. Der Preis muss ja nicht entscheiden
Ist denn
sein.
Ihr Honig auch am Markt?
Nein. Der ist zum Eigenverbrauch, der ist zum Verschenken.
So.
Okay, vielen Dank.
Ja, genau. Der ist zum Verschenken, also genau, das ist immer das große Geschenk.
Mit zwei Völkern oder letztes Jahr, also ein Volk ist eben dann eingegangen, haben wir schon eine gute Ernte gekriegt, aber wir machen das als Hobby und nicht um Geld zu verdienen und insofern ist das wirklich so zum Eigenverbrauch.
Letzter Tipp für alle, die Angst haben jetzt im Sommer. Man holt den Kuchen raus, man grillt und sofort kommen, ich sage jetzt als Laie, Bienen. Wahrscheinlich sind das Wespen, Hummeln, was auch immer. Wespen wahrscheinlich dann kommen angeflogen. Wie soll man sich am besten verhalten, dass man nicht hysterisch reagiert, wenn die auf dem Pflaumenkuchen sitzen?
Erstmal ruhig verhalten, bloß nicht nach irgendwas schlagen, nicht wegpusten, das mögen die überhaupt nicht, sondern ruhig verharren. Also es sind Wespen, Bienen interessieren sich überhaupt nicht, auch nicht fürs Marmeladenbrot. Die wollen Blüten, Nektar, die Hummeln auch. Es sind Wespen, wenn die.
Also einfach ruhig bleiben, weiter essen, weiter grillen. Genau. Aber wenn es dann doch drei oder vier sind, bleiben sie auch immer noch ruhig.
Ja, ehrlicherweise schon. Also solange die nicht direkt in meinem Gesicht sind, und das habe ich noch nicht erlebt, stört mich das nicht so. Letztes Jahr, fand ich, gab es eine richtige Wespenplage. Das fand ich bedingt nervig. Zum Beispiel, wenn die sehr auf der Wiese rumflogen, man nicht mehr barfuß laufen konnte. Da habe ich dann auch nicht draußen gegessen. Also wenn man dann mit einem Eis draußen sitzt oder mit einem Kuchen, dann muss man sich natürlich auch nicht im Spätsommer wundern, wenn dann 10 Wespen oben drauf sitzen.
Dann verlassen wir mal ein bisschen die Bienen, wenn Sie es jetzt nicht aufsetzen wollten und nachher noch dann nehme ich das nochmal. Dankeschön, Timo. Ja, drei Männer bewerben sich momentan in der CDU um die Nachfolge von Angela Merkel, um die Königin, so ein bisschen. Ja, momentan sind es ja Merz, Laschet und Herr Röttgen. Ich denke auch nicht, dass da noch jemand dazukommt. Wer soll es denn Ihrer Meinung nach auf keinen Fall werden?
Das habe ich am Ende nicht zu entscheiden. Ich glaube, dass... Oh, das ist eine schwere Frage. ungern mische ich mich irgendwie in CDU-Angelegenheiten.
Hätten Sie denn einen Wunschkandidaten?
Ich glaube, ich würde mich schon über Herrn Laschet freuen. Mhm. Also was heißt freuen? Aber wenn von den dreien, wäre das mein Favorit.
Naja, auch bei den Grünen haben Sie ja die Wahl eines Kanzlerkandidaten oder einer Kanzlerkandidaten. Wen stellen die Grünen denn auf?
Die Frage ist völlig verfrüht, also da können Sie jetzt keine Antwort
erwarten. Aber manchmal kann man einfach nicht früh genug fragen. Und ich dachte jetzt, wenn wir beide das Thema schon mal setzen, dann
nein,
kann sich schon mal die Nation darauf einstellen.
Nein, also das ist in der Tat etwas, was auch bei den Grünen noch nicht diskutiert wird, weil es einfach noch nicht ansteht.
Aber Ihnen ist schon bewusst, dass Sie momentan mit die zweitstärkste Partei sind. Und wenn selbst die SPD, Entschuldigung an alle SPD-Wähler, aber überlegt, auch noch einen Kanzlerkandidaten zu nominieren und auch glaubt, noch Chancen zu haben, dann doch die Grünen erst recht.
Das wird sicherlich auch irgendwann nochmal Thema werden. Aber im Moment spielt es in unserem alltäglichen Politikdasein wirklich keine Rolle. Und was ich gelernt habe in all den Jahren, ist schon, dass Politik, sag ich mal, sehr dynamisch ist. Also man weiß nicht, wie sich zum Beispiel die geopolitische Lage auf auch die deutsche Politik auswirkt. Ja? Wir haben alle immer gedacht, okay, wenn der Brexit kommt, was macht das mit uns? Jetzt ist der Brexit da, ich hätte fast gesagt endlich da, also es war ja ein Hin und Her und kommt dieser Hard Brexit und so weiter. Im Moment habe ich das Gefühl, es spielt jetzt hier in unserer Politik nicht mehr die Rolle, die es noch vor einem Jahr hatte, wo es die ganze Zeit die Unsicherheit gab.
Ich merke, aber trotzdem, Sie wollen jetzt ein bisschen Strecke machen.
Nein, ich frage
noch mal nach, wer wäre denn lieber, Robert Habeck oder Annalena Baerbock? So jetzt als Grüne, einfach mal so gesagt, nicht als Senatorin.
Das fällt mir ehrlich gesagt jetzt zwischen den beiden schwer. Sie sehen, ich bin nicht gewillt, jetzt eine Antwort zu geben.
Aber die Grünen kritisieren ich versuche es nochmal anders. Die Grünen kritisieren ja, dass die CDU jetzt nach der langen Phase mit Frau Merkel keine Frau aufstellen. Das würde ja eher für Frau Baerbock sprechen. Ich helfe Ihnen jetzt mal ein bisschen.
Also bei den Grünen ist es ja schon so, dass wir hart quotiert sind. Aber trotzdem, also ich bin ein großer Robert Habeck-Fan, das kann ich schon sagen. Ich habe mit Robert hier tolle Veranstaltungen erlebt. Robert Habeck und ich waren letztes Jahr in den Stahlwerken, haben uns das angeguckt. Das war.
Was sind seine Stärken?
Seine Stärken von Robert Habeck? Ja. Robert hört zu, das finde ich eine sehr gute Qualität.
Ungewöhnlich manchmal für Politiker, aber gut.
Ja, weiß ich gar nicht. Also, er hört zu, er interessiert sich wirklich und er ist jemand, der auch sehr bedächtig ist. Mhm. Also nicht jemand, der gleich lospoltert und ganz dynamisch und je lauter ich schreie, desto überzeugender bin ich, sondern eher sehr überlegt, wirklich auch antwortet und sehr schlau und intelligent und auch empathisch dabei
Stärken
ist.
Stärken von Annalena Baerbock?
Sie ist dynamisch, auf jeden Fall.
Die ist und auch ein bisschen ungeduldiger, oder? Die ist so ein bisschen,
oder? Ich weiß gar nicht, ob ungeduldig, aber sie ergänzen sich ja beide so gut. Und ich glaube, das macht den Erfolg der Grünen auch aus. Also Robert Habeck, der wirklich sehr überlegt ist und sie, die sehr dynamisch und energiegeladen ist.
So, und wenn Sie sich jetzt entscheiden müssen, jetzt haben wir ja mal alles aufgerollt. Was kann das noch nicht so schwer sein, Frau Schäfer? Sie sind doch eine Frau, die sich gut entscheiden kann.
Also ich sag mal so, wir sind ja auch eine Partei, die gerne nochmal alle Mitglieder befragt. Und wenn ich jetzt ein Kreuzchen machen müsste in der geheimen Wahlkabine, dann wüsste ich, wo ich es mache und ich würde es Ihnen nicht verraten jetzt.
Eieieiei, ich hab's wirklich versucht, oder? Ja, ist ja großes Thema momentan. Wen stellt die? Wollen Sie noch was?
Ich habe gerade nur gedacht, oh, mal sehen, wer von den Grünen hier ist und wo ich mich nachher erklären muss.
Nein. Na gut, aber es war ja großes Thema. Ich meine, diese Woche natürlich immer noch mal wieder die Kandidaten, die sich natürlich auch zu unterschiedlichen Themen aufstellen. Die Trauerfeier in Hanau, Syrien war ein Thema, die Wahl. Nochmal in Thüringen, muss man ja auch sagen. Vielleicht kommen wir zu dem einen oder anderen Thema nochmal. Jetzt machen wir ganz kurz, weil Sie sind heute unser Gast hier im Weserstrand, das Entweder-Oder-Spiel. Also schnell entscheiden. Kann man das in der Politik manchmal?
Manchmal muss man es, ja.
Und privat, so wenn Sie jetzt Bettwäsche kaufen oder Servietten oder
also,
so.
Also Sie
da
können,
scheitern
Sie,
ja schon manche.
Nee, Sie können meinen Mann fragen, wir sind die superschnellen Entscheider. Ja? Zum Beispiel, wenn es um Wandfarbe geht, haben wir ein ganz einfaches System. Es gibt die ganzen Farbkarten, das kennen Sie.
Okay.
Und wir entscheiden uns, oh, kein Rot. Dann kommen alle Roten auf den Teppich und alles, was auf dem Teppich ist, wird nie wieder angefasst.
Das Ausschlussverfahren.
Das Ausschlussverfahren. Und wir haben für, ich würde sagen, jedes Zimmer in unserem Haus maximal 4 Minuten gebraucht, um die Wandfarbe zu finden.
Und lassen Sie mich raten, fast alle Zimmer sind grün.
Nein.
Blindgrün,
dunkelgrün, tannengrün. Nein, eher sehr so sandfarben, cremefarben, gelbfarben, also was Sonniges. Sonnig ist wichtig.
Dann sind Sie gut vorbereitet auf unser Entweder-Oder-Spiel. Entweder mit Lenke Wischhusen oder mit Andreas Bovenschulte. Wem würden Sie Ihre Katze in den Ferien zur Betreuung anvertrauen?
Andreas Bovenschulte.
Warum? Kurze Antwort.
Weil ich ihn sehr empathisch finde und auch zuverlässig.
Sie segeln gerne, ist das richtig? Sie sind gerne auf dem Wasser. Entweder mit Angela Merkel oder mit Annalena Baerbock als Kapitänin einen Segeltörn machen.
Annalena Baerbock, ganz klar.
Warum?
Weil die sich entscheiden kann und nicht irgendwie erst nach einer Meinungsumfrage guckt, ob sie nach Louvre oder Lee steuert.
Was? Frau Merkel ist nicht entscheidungsfreudig?
Nicht so, wie man sich das vielleicht immer wünscht.
Okay, mit wem würden Sie gerne in Quarantäne gehen 2 Wochen? Mit Norbert Röttgen oder mit Björn Schöppe?
Mit Robert Habeck, ehrlich gesagt.
Okay, mit wem entweder ein 5-Gänge-Menü essen? Mit Jürgen Trittin oder mit Peter Altmaier?
Jürgen Trittin.
Warum?
Weil er ein Fegesacker ist.
Ach so, weil er Fegesacker. Ich dachte, weil Sie sonst nicht satt werden. Nein, entweder, das habe ich nicht gesagt, entweder mit Anton Hofreiter endlich zum Friseur gehen oder mit Thomas Kemmerich auf eine thüringische FDP-Sitzung.
Nee, da gehe ich lieber zum Friseur.
Gibt es da Chancen bei Anton Hofreiter?
Also jedes Mal, wenn ich den Toni sehe, denke ich, ja, die Haarlänge ist immer noch gleich, aber sie sieht immer sehr frisch geschnitten aus. Also ich glaube, es ist sein Style und er geht trotzdem zum Friseur.
Okay, vorletzte Frage. Lieber mit Frank-Walter Steinmeier oder Christian Lindner ein IKEA-Regal aufbauen?
Oh, also ich glaube mit Herrn Steinmeier.
Ja?
Ja.
Warum?
Erfahrung.
Der kennt sich aus mit dem Immo-Schlüssel. Das kann ja häufig zu Krisen führen in Beziehungen dann. Okay, shoppen gehen. Entweder mit Jens Spahn oder Olaf Scholz.
Oh, ich glaube, mit Jens Spahn fände ich das ganz spannend.
Mhm. Warum?
Ich finde, dass das eine spannende Persönlichkeit ist und mich würde das echt interessieren, wenn man mit dem zum Beispiel Klamotten shoppen gehen würde, wo welche Empfehlungen er aussprechen
würde. Und ob er
würde.
Ehrlich wäre. Steht uns das oder steht uns das nicht? Das muss man auch noch immer wissen, wenn man jemanden mitnimmt zum Shoppen. Okay, eine Nacht im Bremer Szeneviertel hier, entweder mit Ulrich Meurer in Senato oder mit Christina Vogt.
Mit Christina Vogt.
Ja, eine Partynacht. So, ist durch, entweder oder. Gut. Hat sie gut gemacht, oder? Ein Applaus für Maike Schäfer. Die Grünen stehen ja konsequent für den Klimaschutz und dennoch ist ja seit heute klar, das beschlossene Klimapaket werden wir, mit dem werden wir nicht die gesteckten Ziele erreichen. Bis 2030, das haben Experten aus dem Wirtschafts- und Umweltministerium, surprise, gerade mal festgestellt. Bremen will bis 2050 klimaneutral werden. Schaffen wir das?
Wir müssen das schaffen. Ich glaube, die Frage ist gar nicht mehr, schaffen wir das, sondern wie schaffen wir es, weil wir es schaffen müssen. Jeder, der sich mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzt oder zum Beispiel auch gute Vorträge aus dem Alfred-Wegener-Institut, die lassen sich ja gerade in der Antarktis oder Arktis einfrieren, machen wirklich wieder Klimastudien. Man weiß, wir haben gar keine andere Chance. Je länger wir warten,
sagt, Handel, ne? Ja. Als wenn euer Haus brennt. Handeln ja. wir so schon hier in Bremen, nein. Als wenn das Haus brennt?
Nein, wir hätten eigentlich auch schon viel früher handeln müssen. Also jeder weiß, dass ich selbstkritisch auch sage, wir sind zu langsam. Mhm. Wir müssen eigentlich noch sehr viel konsequenter sein. Das ist am Ende auch beim Klimaschutz immer eine Kompromissgeschichte. Aber eigentlich haben wir nicht mehr die Zeit für zu viele Kompromisse.
Hm. Wollen wir ein paar Themen, die so Bremen betreffen, nochmal durchgehen? Wir haben das Stahlwerk.
Gerne. Ja.
So, welches Thema? Sie haben so viele Ressorts. Das fällt in das Ressort?
Klimaschutz.
Klimaschutz. Was passiert damit? Damit wir unser Ziel erreichen. Mhm.
Das Stahlwerk hat in den letzten Jahren sehr viel schon unternommen. Die nutzen ihr Gichtgas, ihr Konvertergas, ihre kohlenstoffhaltigen Stäube. Wir diskutieren mit dem Stahlwerk gerade, ob man Stahl auch mit Wasserstoff herstellen kann.
Das wäre das große Thema der Zukunft.
Das wäre das große Thema der Zukunft.
Kann Bremen da Vorreiter sein? Sind wir da Vorreiter? Sind wir eine Modellstadt?
Ich hoffe das. Zumindest macht das Bremer Stahlwerk jetzt auch schon Versuche, Koks durch Wasserstoff zu ersetzen. Das findet in Hamburg statt, nicht in Bremen. Aber das Bremer Stahlwerk ist sozusagen das Pilotstahlwerk dafür. Und deswegen glaube ich schon, dass Bremen da auch Vorreiter sein kann. Sie haben auf jeden Fall den erklärten Willen, auch das zu tun.
Wenn wir auf das Thema Mobilität und Verkehr gucken, da gibt es ja manchmal auch andere Parteien, die vielleicht einen etwas anderen Blickwinkel haben. Ich würde Ihnen ganz gern den Kreisvorsitzenden der Jungen Union in Bremen vorstellen, Johannes Klinkrath. Mit dem habe ich mich heute am späten Vormittag getroffen und der hat Folgendes zu Ihrer Arbeit bisher gesagt. Gucken wir uns mal an. Oder hier.
Herr Klinkrath, Sie sind Kreisvorsitzender der Jungen Union in Bremen. Sie sehen beide so ein bisschen aus wie die neue Doppelspitze der CDU, ja? Wenn Sie jetzt momentan mit Ihrem Blick auf die Tätigkeit von Maike Schäfer gucken, der Senatorin hier in Bremen, die ja heute unser Gast ist, im Weserstrand, wie beurteilen Sie die Arbeit?
Also was ich gut finde an Ihrer Arbeit ist, dass sie beispielsweise, sie ist ja auch Bausenatorin und dass sie hier ganz klar sagt, dass für sie erstmal eine Mietpreisbremse und ein Mietendeckel erstmal keine Rolle spielt. Das finde ich ist ein gutes Signal. Punkto Mobilität, da muss ich sagen, da war ja in den letzten Wochen das Thema Protected Bike Lanes beispielsweise, war ja ganz oben auf der Agenda. Das muss ich ehrlich gesagt sagen, dieses Thema sehe ich teilweise kritisch, weil ich kann verstehen natürlich, dass der Fahrradverkehr gefördert werden soll. Keine Frage, wir alle wollen die Verkehrswende, wir alle wollen weniger Autos auf den Straßen. Nur ist die Frage, wie wollen wir das erreichen? Wollen wir sagen, wir wollen das eine Verkehrsmittel unattraktiver machen, um damit die Attraktivität des anderen zu erhöhen? Oder wollen wir sagen, wir wollen das eine Verkehrsmittel attraktiver machen, um somit die Alternativen besser aufzuzeigen?
Was würden Sie denn sagen, stört Sie am meisten, Herr Klinkrath?
Ja, also was mich am meisten stört, ist, dass wir erstmal der Lückenschluss der A281, dass der immer noch nicht vollzogen worden ist. Die Staumisere stört mich sehr. Es wird immer nur sehr viel für Fahrradfahrer getan, aber auch nur sehr halbherzig. Der ÖPNV wird nicht ausgebaut. Es ist unter Rot-Grün keine einzige Straßenbahnlinie verlängert worden. Alle Planungen stammen noch aus der Großen Koalition. Und hier muss einfach viel mehr passieren.
Wenn wir schon über Mobilität reden, wollen wir noch mal ganz kurz das Thema der Straßenbahn ansprechen, die durch die Obernstraße fährt. Ich weiß, da geht Ihr Puls auch hoch.
Ja, absolut. Also ich finde, es ist ein Unding, dass bis heute die Straßenbahn durch die Obernstraße und auch am Rathaus vorbeifährt. Die Aufenthaltsqualität leidet dadurch immens und es wäre schon seit langem an der Zeit gewesen, nicht nur darüber nachzudenken, sondern es wirklich mal die Tat umzusetzen, die Straßenbahn in die Martini-Straße zu verlegen, weil die Martini-Straße braucht ihre vier Spuren nicht, dort würden zwei Spuren völlig ausreichen und man könnte dann in der Obernstraße viel mehr Grünflächen schaffen, Cafés ansiedeln und die gesamte Qualität der Innenstadt wäre dadurch massiv aufgewertet.
Könnte eine Hausaufgabe für Maike Schäfer sein?
Absolut. Ich weiß natürlich, dass es entsprechend schwierig ist, sowas zu finanzieren und entsprechende Fördergelder zu bekommen, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Dankeschön.
So,
Das ist der Blick von Herrn Klinkrath. Wollen Sie noch auf den einen oder anderen Punkt eingehen? Weil es hat ja etwas mit unseren Klimazielen auch zu tun. Einiges wurde von ihm sehr direkt und sehr deutlich nochmal angesprochen. Besonders Thema natürlich Mobilität und Verkehr. Mhm.
Ja, mache ich sehr gerne. Also er hat ja den Ringschluss der Arzt 181 angesprochen. Das ist auch unser erklärtes Ziel. Wir wollen möglichst ganz schnell den Ringschluss. Woran hat es gehakt? Nicht an der Politik. Da sind schon lange, seit Jahren Häkchen dran gemacht, Beschlüsse gefällt worden, sondern es lag an Klagen, die zum Teil immer noch anhängig sind bei Gericht. Solange, und das ist meine Überzeugung und das ist auch der Respekt gegenüber Gerichten, Klagen anhängig sind, verbietet sich eigentlich der Weiterbau.
Dann, Bike Lanes, Fahrrad.
Ja, da gucken wir nach Kopenhagen, nach Groningen, nach anderen Städten. Wie machen die das? Und die haben diese Protected Bike Lanes. Das heißt, einmal Fahrradfahrer und Fußgänger sind voneinander getrennt, aber auch Fahrradfahrer und Autos, zum Beispiel durch Poller. Ich finde das gut. Ich bin eher ein schissiger Fahrradfahrer. Wenn Autos zu nah an mir ranfahren, dann finde ich das nicht besonders angenehm. Wenn ich weiß, ich bin von den Autos getrennt, finde ich das gut. Ich weiß aber auch, dass viele Fußgänger, und das sieht man hier oft, das Kuddelmuddel ja von den Fahrradwegen und Fußgängerwegen, dass wenn das getrennt ist, auch deutlich sicherer für alle Beteiligten ist.
Ist das auf der Agenda ganz oben, wenn wir sagen, Bremen möchte eine grüne Stadt werden?
Ja.
Denn grüne Städte haben Zukunft. Sie haben gerade einige genannt. Der Blick geht dann eben ganz häufig nach Kopenhagen und den anderen genannten Städten.
Genau. Das sind Vorbilder auf jeden Fall. Und man sieht auch die Zufriedenheit der Menschen dort ist riesengroß. Also gerade Kopenhagen, die Fahrradstadt. Wir sind allerdings in Deutschland die Fahrradstadt. Wir sind dazu gekürt worden. Also Bremen ist schon auf einem sehr guten Weg. Aber ich finde, man kann immer noch mal lernen von anderen Städten.
Haben wir denn dafür genug Fahrradstraßen? Haben wir schon genug Bike Lanes?
Wir haben noch keine wirklichen Protected Bike Lanes, aber was wir ja machen, sind Radpremium-Routen ja gerade zu bauen, auszubauen. Wenn man sich andere Kommunen anguckt, dann sieht man, das ist deutlich besser als woanders, aber es kann immer noch besser werden. Wir wollen gerade 3 Fahrrad- und Fußgängerbrücken auch bauen, realisieren. Da haben wir gerade die Planungsmittel freigegeben, weil wir auch sehen, dass wir die Stadtteile besser über die Weser verbinden müssen. Wir sind Stadt am Fluss, aber ehrlicherweise sind unsere Stadtteile über den Fluss nicht gut miteinander verbunden.
Also bevor wir gleich nochmal zur Lesumbrücke kommen, würde ich gerne nochmal vorher auf den Bereich Wohnungsbau kommen. Kann man noch mal sehen, Gartenstadt, Werdersee, Osterholz, Feldmarkt, das sind große Themen auch für Ihr Ressort Wohnungsbau. Grüner Wohnungsbau, sozialer Wohnungsbau, sind das die Themen?
Absolut. Die Frage ist, wo baut man, für wen baut man und wie baut man? Eine Osterholzer Feldmark, also mit einer hohen ökologischen Wertigkeit, ist für uns zum Beispiel ein Tabuthema zum Bebauen, solange wir wissen, wir haben genug andere Flächen in Bremen. Was wir machen, ist ja...
Sieht der Koalitionspartner anders?
SPD sieht das wir haben anders. Uns ja jetzt erstmal im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, die nächsten 4 Jahre eben nicht die Osterholzer Feldmark zu bebauen. Und ich finde das sinnvoll, solche Flächen wie das Tapperquartier, das Kelloggs-Gelände, Coca-Cola, Könnecke, also ehemalige Gewerbegebiete zu bebauen, stadtnah zu bebauen, einen guten Misch hinzukriegen zwischen Wohnen und Gewerbe, bevor wir auf die grüne Wiese gehen.
Wie finden Sie eigentlich das programmatische Ergrünen, nenne ich das mal so, der Bremer CDU? Die CDU ist ja gleichermaßen Oppositionspartei, aber vielleicht auch ein potenzieller Koalitionspartner der Grünen nach der nächsten Bürgerschaftswahl. In einigen Bundesländern wird das ja auch schon praktiziert, Schwarz-Grün.
Ich finde das erstmal gut, wenn wir uns in den Zielen einig sind, ohne jetzt politische Farbspiele zu machen, was könnte eine nächste Koalition sein, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Und wir hatten vorhin über Klimaschutz gesprochen und dass wir nicht mehr wirklich warten können. Und wir alle uns einig sind in den Zielen und dann auch in den Maßnahmen, dann ist mir das ehrlich gesagt egal, ob das CDU heißt oder ob das Grün heißt. Dass ich möchte, dass man in der Sache was erreicht.
Und dass Sie heute schon Schwarz-Grün tragen, ist reiner Zufall.
Ehrlich gesagt ist es Zufall, weil ich dachte,
keine politische Aussage.
Es hat den ganzen Tag geregnet, es ist so grau draußen, ich wollte jetzt nicht in ganz Schwarz kommen.
Ja, ich dachte als politisches Farbspiel natürlich.
Nein.
Aufreger in Bremen ist immer wieder, nochmal, das haben wir gesehen, genau, die Lesumbrücke.
Ja, oh. Stöhnt ruhig ein bisschen lauter hier im Publikum. Wen nervt es? So oder noch größer? Sie müssen ja auch immer rüber, ne?
Ja.
Jeden Tag. Und? Was denken Sie jeden Tag?
Also ich freue mich, dass wir eine Lösung gefunden haben, wo wir die Brücke nicht jetzt komplett neu bauen müssen. Es wird ja auch einen Neubau geben, sondern wo es gelingt in diesem Jahr noch, so ist zumindest die Vorstellung, bis zum Ende des Jahres die Brücke saniert zu haben.
Ist das so ein bisschen wie beim Berliner Flughafen, dass das dann immer weiter nach hinten rutscht oder ist der Termin fix?
Wir sind bisher im Plan, also Ausschreibungen erfolgen. Die Sanierung soll dann bis zum Ende des Jahres abgeschlossen werden. Was mich allerdings schon stört, und ich bin jetzt selber Bremen-Norderin, die darüber fährt, es gibt Tage, wo man wirklich auch da steht und denkt, oh, könnte jetzt schneller gehen, hab gleich einen Termin. Es gibt aber auch Tage, da braucht man nur eine Minute länger. Das Gestöhne ist aber manchmal
gut,
größer
als das. Gut, das ist morgens um zwei vielleicht, dann, wenn Sie dann nach einer langen Sitzung nach Hause fahren.
Nein, wahrlich nicht. Also um 7 Uhr ist es natürlich zu den Hochzeiten, dauert es länger, aber wir haben ja echt Zeit, Analysen und im Durchschnitt sind es 5 bis 7 Minuten. Das ist trotzdem nervig, verstehe ich. Und manchmal steht man auch mal 20 Minuten und ist echt genervt. Aber man muss das mal sehen. Das betrifft ja nicht nur die Lesumbrücke, sondern in ganz Deutschland Brücken. Das hat was mit neuen Berechnungen zu tun. Das hat was damit zu tun, dass die Brücken, als sie gebaut worden sind, für eine ganz andere Auslastung gebaut worden sind. Eben nicht für so viele PKWs, nicht so viele LKWs. Und die sind in die Jahre gekommen. Und wenn man zum Beispiel die A45 langfährt, Sauerlandlinie, dann sieht man, fast jede Brücke ist nur noch einspurig, steht man auch Ewigkeiten im Stau, weil man jetzt was machen muss. Und nach Italien und diesem schrecklichen Unglück jetzt auch in Frankreich,
will man es dann auch richtig machen.
Also es ist ein Sicherheitsaspekt. Und das ist, Stau wurde ja vorhin auch angesprochen. Keiner steht gerne im Stau. Aber wenn wir an Straßen etwas reparieren wollen, dann gibt es eben auch Baustellen. Wenn wir Hochbau wollen, Kühne und Nagel ist ja jetzt hier um die Ecke, ja, Harms am Wall, Gewoberhochhaus, dann werden auch zum Teil immer Straßenbahnen gesperrt. Aber jeder würde sagen, ja, das ist aber ein sinnvoller Bau. Also wo gebaut wird, ist auch mal eine Baustelle, ist auch mal ein Stau.
Und es sind natürlich auch immer wieder Bürgerinitiativen, die sich dann einbringen, weil Sie gerade das nochmal nennen, Hochhaus, Kohlhökerstraße, klar auch bei den Platanen, Wasser, Hochwasserschutz, Bebauung, Hulsberg-Quartier. Wie ist das eigentlich für die Grünen jetzt als Regierungspartei zu diesen diversen Bürgerinitiativen? Denn das Milieu ist ja mit den Bürgerinitiativen für die Grünen historisch und jetzt eben auch aktuell ja eigentlich extrem wichtig. Aber heute, kann man doch sagen, gibt es zahlreiche Konflikte dann auch immer wieder mit Bürgerinitiativen.
Klar, wenn man irgendwas baut, wenn man was macht, gibt es auch immer Interessen. Ich finde erstmal Bürgerinitiativen gut, weil die zeigen, dass die Menschen nicht einfach irgendwas schlucken oder ihnen das egal ist, sondern sie sagen hier, das ist mein Thema und ich weise auf meine Probleme hin. Das finde ich legitim, das finde ich auch gut. Das, was wir machen oder was mein Anspruch ist, ist nicht, jede Bürgerinitiative hat irgendwie am Ende das Entscheidungsrecht. Dann würden alle Partikularinteressen, glaube ich, nur noch durchkommen. Aber sich ernsthaft mit den Bürgerinitiativen auseinanderzusetzen.
Wo
und
sind
mit
Sie
ihren
denn
Themen
besonders stark in Bremen? Ist das beim Thema Stadtplanung? Ist das beim Thema Verkehr? Oder wo würden Sie sagen, sind Bremer Bürgerinitiativen besonders präsent?
Es ist Stadtplanung, Wohnungsbau. Sie haben ja Beispiele aufgezählt, ob es die Kohlhökerstraße ist, ob es die Blumenstraße ist, Hulsbergquartier. Jetzt hat sich in Fegesack eine neue gegründet zum Hafen Höft. Also da, wo gebaut wird, wo auch hochgebaut wird, da kann man sicher sein, gibt es auch meistens eine Bürgerinitiative.
Aber das begrüßen Sie nach wie vor, habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, ich finde das richtig. Und wir versuchen ja auch auf die Belange der Bürger einzugehen. Am Ende wird man nie es schaffen oder in den meisten Fällen zu 100% das dann am Ende umzusetzen, weil, was die Bürgerinitiativen auch wollen. Aber zum Beispiel Kohlhöker Straße ist die Anzahl der Etagen nochmal deutlich reduziert worden. Auch beim Hafen Höft im Übrigen von 11 auf 9 reduziert worden. Das Gebäude nochmal gedreht worden. Also
und das wäre ohne die Initiativen nicht möglich gewesen?
Ohne die Initiativen wäre man vielleicht auf die Problematik nicht aufmerksam geworden. Also jeder hat, ich habe schon ein Problem mit zu hohen Häusern, das ist bekannt. Deswegen andere finden vielleicht Hochhäuser gut, kann ja auch sein. Das ist ja erstmal ein persönliches Empfinden. Mhm. Wenn aber viele dieses Empfinden teilen und sagen, das passt aber jetzt bei uns nicht rein, bitte nicht so hoch, dann finde ich, muss man sich das anhören und muss gucken, kann man da Abhilfe schaffen, mit dem Investor sprechen. Man wird es aber nicht immer hinkriegen mit, jetzt gibt es gar kein Hochhaus mehr, ja, zwei Etagen, aber zumindest eine Abhilfe zu schaffen, das ist der Anspruch, den man ja haben sollte. Also was als Problem artikuliert wird, ernst zu nehmen und zu gucken, stimmt das, müssen wir uns selber nochmal resetten und können wir Abhilfe schaffen, wenn das so ist.
Wenn Sie nach Hause kommen, Dr. Maike Schäfer, ist da natürlich...
Ich lege übrigens keinen Wert auf meinen Doktortitel.
Ich wollte ihn nur zwischendurch noch mal erwähnen. Ich habe ihn jetzt einmal am Anfang erwähnt und jetzt so fast am Ende der Sendung doch noch mal. Gibt es ja menschliche Familienmitglieder und auch tierische Familienmitglieder. Und als Politiker guckt man ja vielen tagsüber in die Augen und weiß jetzt nicht, meint er das so ernst mit mir oder nicht. Und Sie haben eine neue Mitbewohnerin zu Hause, eine Katze. Und vielleicht gucken Sie doch mal ganz kurz... in die vielen, vielen Augen und sagen mir, was die Augen ihrer Katze sind.
Was die Augen meiner Katze sind.
Die heißt?
Cleo. Cleopatra. Ja. Okay.
Also die zweite von rechts unten, sagen, die hat so eine kleine Augenfehlstellung, würde ich sagen. Die ist es?
Es ist von mir aus gesehen auf der rechten Seite, die zweite von oben.
Ja. Also, ich würde jetzt sagen, es
oder
ist, ich glaube, es ist die da.
Ja.
Gucken Sie heute Abend nochmal. Ich glaube, das ist auf jeden Fall
meine Info. Es kommt ja ein bisschen so drauf an, auf die Augenstellung.
Also können wir mal, links, hat die, die da unten auf der rechten Seite, die dritte von oben, die guckt so ein bisschen fies, ne? Die würde mir jetzt Angst machen. Es könnte auch so ein Adler sein oder so. Die hat so ganz schmale Schlitze.
Das ist ein bisschen aggro, genau.
Ja, ein bisschen aggro, als wäre sie so kurz vorm Sprung.
Also,
aber Katzen sind ja jetzt auch nicht so entspannte Haustiere. Die können ja auch mal so überraschend.
Naja, witzigerweise, also diese Katze ist nicht entspannt. Sie ist noch ganz jung, halbes Jahr.
Es ist die da.
Genau.
Ja.
Ich hätte jetzt nicht so ganz sagen können, ob die oder genau auf der gegenüberliegenden Seite.
Ich habe noch ein zweites Bild, wo wir vielleicht noch mal testen können. Finden Sie Ihre Katze?
Meine Katze? Okay. Moment.
Die ist wie lange jetzt im Haus?
5 Wochen.
Okay.
Ich würde sagen, es ist am ehesten diese.
Ja, noch mal ein bisschen tiefer mit dem Finger. Ich glaube, die hat noch mehr Weiß am Kinn, oder? Ist es die da vielleicht? Oder eine rote?
Diese
ist es
hier.
Ja, genau. Das ist die Katze von Maike Schäfer.
Genau.
So, jetzt kann die auch nicht mehr draußen rumlaufen und wird nicht erkannt.
Ah ja, hier sieht man es auch ein bisschen größer.
Warum mögen Sie denn Katzen?
Ich mag auch Hunde, finde aber in unseren Lebensrhythmus passt im Moment kein Hund, weil wir beide arbeiten. Und wenn man einen Hund hat, sollte man auch genug Zeit haben, sich um den zu kümmern. Katzen sind da deutlich unabhängiger, kümmern sich ein bisschen um sich selber. Diese Katze, total verrückt, hat so kleine Mäuse aus Sisal, rennt da wie doof hinterher. Also macht auch Spaß zuzugucken, wenn die,
wenn die gerade
rumtun. Mein Mann schmeißt die hoch. Die macht
die Katze oder die Sisal-Mäuse?
Diese Mäuse. Die Katze macht fast so einen dreifachen Salto hinterher. Also es ist schon verrückt. Ich finde es einfach schön, mit Tieren zusammenzuleben. Mhm. Ich bin mit Tieren auch aufgewachsen und ich finde es auch schön, wenn Kinder die Erfahrungen machen können. Jetzt ist die Katze zu uns gekommen, ein Freund hat die vorbeigebracht, die ist offensichtlich in der Wildnis geboren, die war total ausgehungert, die gehörte keinem und wir haben die aufgepäppelt und jetzt gehört sie dazu.
Eine gemütliche Hauskatze mit so einem ganz tollen Eyeliner.
Genau, sie heißt deswegen Cleopatra, weil sie so wie ein Kajalstrich um die Augen hat.
Wir sind fast am Ende der Sendung. Wir haben mit einem großen Thema, was nicht nur in unserem Land, sondern international diskutiert wird, gerade die Sendung begonnen, Corona, aber ich würde auch ganz gerne die Sendung beenden mit einem Thema, was uns auch diese Woche begleitet hat, Syrien. Die Grünen fordern ja, und vielleicht etwas kürzer jetzt in den Antworten nur als Hinweis mit Blick auf die Zeit. Die Grünen fordern ja, dass Deutschland 5000 Kinder und jugendliche Flüchtlinge einlädt. Die Große Koalition hat das im Bundestag hat dagegen votiert, mit der Begründung im Grundsatz ja, aber nur als eine europäische Lösung, mit einer europäischen Verteilung. Die EU kann sich eben wie so oft dann auch nicht einigen. Was soll also passieren in Ihren Augen?
Wir hatten ja eine Demonstration auch diese Woche. Ich habe mich dafür ausgesprochen, dass wir Flüchtlinge aufnehmen, gerade auch Kinder. Mhm. Es ist ein Kind gerade diese Woche auch dort im Grenzgebiet ja ums Leben gekommen. Jeder, der eigene Kinder hat, wünscht sich für seine eigenen Kinder immer nur das Beste. Wir hatten vorne draußen über Schlagzeug gesprochen, weil unsere Kinder Schlagzeug spielen. Also man selber versucht doch alles, damit das eigene Kind eine gute Zukunft hat. Hat übrigens auch was mit Klimaschutz noch zu tun. Und wenn man dann sieht, wie Kinder ohne Eltern, ohne Begleitung, kleine Kinder wirklich dort in einem Elend leben, dann kann ich mein Herz nicht davor verschließen und sagen, ja gut, wir wollen das aber nicht. Wir sind das eins der reichsten Länder der Welt und ich finde, dass man diesen Kindern auch eine Perspektive geben muss. Und deswegen spreche ich mich dafür aus, dass man die Kinder, die Jugendliche
und unabhängig aufnimmt. Davon, wie sich andere europäische Länder entscheiden.
Bei den Kindern, gut. Ja. Ich bin schon für einen gerechten Verteilungsschlüssel, aber
gut. Kurze Antwort. Gibt es dann eine Zahl, die Sie nennen würden, dass man sagt, okay, das wäre ein Kontingent für Bremen, was wir schaffen würden in der Stadt?
Also wir haben das jetzt, glaube ich, noch nicht ausdiskutiert, aber es heißt ja immer, es sind um die 5000 Kinder, die zumindest auch in Deutschland aufgenommen werden können. Wir können sicherlich auch in Bremen eine ganze Reihe von Kindern aufnehmen.
Maike Schäfer, ich lasse den Doktortitel jetzt weg. Ich danke Ihnen, ja,
sehr gerne,
für die Zeit hier im Weserstrand-Talk. Danke, dass Sie unser Gast waren. Das ist Ihr Applaus.
Dankeschön. Danke.
Bilder gebe ich Ihnen mit und ich weiß nicht, ob Ihre Katze gerne Auto fährt, aber unser Dank gilt natürlich auch dem Mercedes-Benz-Werk in Bremen. Herzlichen Dank. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.